Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Girls on the Dance Floor. Hier geht es um Bewegung, Mut und Verbindungen. Mut, sein Mindset zu bewegen und Verbindungen zwischen Menschen und vor allem die Verbindung zu deinen Potenzialen. Wir wechseln gemeinsam die Perspektive. Wir lassen das los, was uns nicht mehr dient. Und wir stärken alles, was uns glücklicher und selbstbestimmter werden lässt. Ich werde dir inspirierende Menschen vorstellen, die mich auf meinem Weg geprägt, inspiriert und begeistert haben. Es geht um jede Menge Bewegung. Bewegung zu deinem glücklichsten Du. Wir stretchen in dir, was dich noch zurückhält. Wir steigern alles, was dich in Bewegung bringt und dir Energie schenkt. Und dabei feiern wir unseren absolut Lieblingsmuskel, den Lachmuskel. Und ich freue mich jetzt auf dich und unsere Reise. Let's dance! Woo! Herzlich willkommen. Also Leute, es ist so crazy. Ich werde morgen 47 und ich meinte gerade zu meinem Gast, dass es die 47. Folge ist und es ist dieses Mal nicht Girls on the Dance Floor, sondern es ist ein Boy on the Dance Floor. Und ich freue mich total, dass Olli Herrmann mir gerade gegenüber sitzt, der erste Mann in meinem Podcast. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, Vanni. Es freut mich total, hier zu sein. Es ehrt mich natürlich auch voll, der erste Mann in deinem Podcast zu sein.
Ja, es ist ganz crazy. Und dann heißt du sogar auch noch wie mein Bruder. Ich meinte schon eben, dass als ich deinen Namen sah, Oliver, meinte ich so, oh Gott, aber ich kann ja eigentlich nicht Oliver sagen, weil seit 40 Jahren sage ich irgendwie Olli zu meinem Bruder. Deswegen, ja, ist total schön.
Olli ist total okay, ja.
Ja. Du, also, woher kennen wir uns? Wir kennen uns eigentlich gar nicht. Wir haben uns eben vor 3 Minuten kennengelernt, aber ein Freund, der auch so ein Connector ist, so ein Netzwerker, der meinte in unserem Gespräch, du musst eigentlich Olli kennenlernen. Eigentlich, der hat so eine spannende Reise und mit dem musst du dich eigentlich unterhalten. Und dann hatte er mir von einem Nacktfoto erzählt. Also es ist nicht ganz nackt, aber es ist sozusagen schon sehr freizügig, möchte ich sagen.
Ja.
Und darunter, darum ging es eigentlich viel mehr, um diesen Text, den du darunter geschrieben hast. Und der hat mich letzte Woche oder vorletzte Woche so krass berührt, dass ich dachte, da kam sofort der Impuls, oh Gott, ich möchte gerne mit diesem Mann sprechen, weil der auch auf seiner persönlichen Weiterentwicklungsreise ist und daherkommt, wo ich herkomme. Und man sehr genau und ich zu allem so einen Bezug hatte, als du das geschrieben hast. Kannst du einmal erzählen, was du in diesem Post geschrieben hast? Ich habe natürlich irgendwelche anderen Fragen vorbereitet, aber das ist, kannst du einmal den Zuhörer mitnehmen, weil der sieht ja jetzt sozusagen nicht, es war sehr appetitlich, das Foto möchte ich dazu sagen.
Also das Foto ist entstanden, ich war im Skiurlaub mit meinem Sohn, ziemlich frisch getrennt von meiner Frau und Sohn hatte auch gerade ein paar Schwierigkeiten und wir wollten halt irgendwie eine Reise zusammen machen oder ich wollte eine Reise mit ihm zusammen machen, um eine stärkere Verbindung wieder aufzubauen und es lief irgendwie gut und wir waren gerade vom Skifahren gekommen, ich bin in die Sauna gegangen und danach gab es halt ne, so den Nacktbereich draußen und dann lag ich dort mit Blick auf die Berge und irgendwie dachte ich so, es ist echt schön gerade. Es ist ein schöner Moment einfach. Den würde ich gerne festhalten. Habe so ein Foto davon gemacht und habe dann einen Bereich nur bedeckt und habe mich dann so gefragt, was wäre denn, wenn ich das jetzt auf Insta poste? Und habe sofort so eine krasse Resistenz gespürt. Oh Gott, was werden die Menschen denken? Und das kannst du nicht prägen. Und so in dem Moment kam so, ich bin's total leid, so zu denken. Ne? Und dann kam so eine Reflexion irgendwie in mir hoch und meinte, wie kommt das eigentlich, ne? Dass ich so viel Wert darauf lege, was andere Menschen über mich denken. Und das ist letztlich, was ich dann in den Post auch geschrieben habe. Ne? Also genau so, dass ich das gespürt habe, dass ich das nicht machen möchte, weil sich dann ja alle irgendwie die Münder drüber zerreißen werden. Und was soll das eigentlich? Nacktfoto und will er irgendwie jetzt angeben, weil er angefangen hat, ins Gym zu gehen oder sich zeigen, wie toll er aussieht, was auch immer. Und dann kam so ein Impuls, ich meine, jetzt erst recht, irgendwie mach das. Und dann habe ich weiter reflektiert, wie gesagt, woher das eigentlich kam, warum es mir so schwer fällt. Und es kam, weil ich von meinen Eltern schon sehr, sehr darauf bedacht worden bin, immer zu gucken, dass das Bild nach außen stimmt. Ne? Und also so der klassische People-Pleaser halt auch, verhalte dich vernünftig, achte da, also ne, achte darauf, dass andere Menschen zufrieden sind und glücklich sind und weniger auf deine Bedürfnisse. Es ist total wichtig, was du für ein Bild nach außen abgibst. Und das ist etwas, was ich, wo ich mich schon länger auf die Reise gemacht habe, das abzulegen und zu mir selbst zu finden und einfach das zu machen, worauf ich Bock habe. Und ja, das hatte ich da so wiedergegeben, in dem Post.
Ja, und das, ich meine, dann steigen wir eigentlich schon direkt ein, weil genau das, was du gesagt hast, dass du dich direkt auf die Reise oder dass du dich schon länger auf die Reise gemacht hast. Der Podcast heißt ja Girls, also in diesem Fall Boys on the Dance Floor. Was hat dich dazu bewegt, dich in Bewegung zu bringen? Also gab es so einen Moment in deinem Leben, der alles verändert hat? Warst du so an so einem Rock-Bottom-Tiefpunkt, wo du gedacht hast, so, jetzt kann ich nicht mehr?
Schon, ja, wobei bei mir ist dann nicht so war, dass ich von einem Tag auf den anderen irgendwie dann alles umgeworfen habe und ab dann ging es halt irgendwie nur noch bergauf. Aber ich habe, das war eine Phase in meinem Leben, ich habe mich, also meine Zielsetzung war eigentlich klar und das ist einfach so viel Geld wie möglich zu akkumulieren. Und das Spiel der Wirtschaft zu gewinnen irgendwie, zu versuchen zu gewinnen. Und so, dann kam jedes Jahr mehr Geld dazu, aber ich habe halt gemerkt, dass alles andere drumherum echt gelitten hat. Also meine Gesundheit, ich war einfach, ich war tierisch lethargisch. Ich war, ich konnte, ich hab, wir haben drei Kinder bekommen, ich hatte keine Energie mehr, um mit denen wirklich zu spielen. Ich wollte eigentlich immer nur auf dem Sofa liegen, einfach eigentlich ständig liegen. Und ich habe auch gemerkt, ne, dass dann abends, wenn die Kinder im Bett waren, sofort irgendwie Netflix an und Chipstüte und einfach nur, um mich kurz besser zu fühlen. Und tagsüber einfach nur Kaffee reingeballert. Und ich war einfach echt, ich war fertig. Ne? Meine Ehe lief auch nicht gut und ich war einfach total unzufrieden. Und es kam halt irgendwann dann so ein Moment, wo ich so meinte, was mache ich hier eigentlich, ne? Warum mache ich das? Ich fühle mich richtig, richtig scheiße. Ich bin, und ich glaube, der Moment war eher so, dass ich wirklich, weil ich total gerne eigentlich mit Kindern spiele, dass ich noch nicht mal mehr die Kraft dazu aufbringe, irgendwie mich richtig mit meinen Kindern zu beschäftigen, sondern einfach eigentlich lieber aufs Handy gucke oder einfach darauf hoffe, dass sie dann bald schlafen, damit ich endlich vor die Glotze kann. Und das war so der Moment, wo ich angefangen habe, es muss irgendwie was anderes geben und mich so auf die Suche gemacht habe und ne, was grundsätzlich sowieso immer gesucht habe, ne, was bringt eigentlich Glück? Und ich war halt unter der falschen Annahme, dass wenn ich irgendwann genug Geld habe, dass ich mir das Glück dann kaufen kann. So, das habe ich dann irgendwann auch gemerkt, dass es eben nicht der Fall ist. Ich habe jetzt nicht überhaupt nichts gegen Geld, ne? Und das ist ja auch dein Thema und es gibt viele Optionen und Freiheiten, aber es war mein einziger Fokus und alles andere ist halt runtergefallen und da, genau, das war dann so der Moment, wo ich angefangen habe. Ich habe dann nach sinnvolleren Gesprächen gesucht und eine Ausbildung zum Sterbebegleiter im Hospiz gemacht. So fing das eigentlich an. Dass ich Gespräche führen wollte mit Menschen, die gerade sterben, um irgendwie mehr Tiefe zu spüren und um auch mich ein bisschen zu wieder zu erden und zu sagen, es ist alles okay. Ich habe ein Dach über dem Kopf, ich habe Essen auf dem Tisch und hier sterben Menschen und mich so ein bisschen aus diesem Hamsterrad zu holen. Ich brauche jetzt ein größeres Auto, noch ein Haus, keine Ahnung. Die Präsentation stresst mich, ein Excel-Sheet, diese ganze Geschichte, um halt das mich ein bisschen zu erden. Das war ein guter Start für mich.
Das ist ja spannend. Das habe ich auch. Also, bisher kenne ich irgendwie immer nur, der eine macht Breathwork oder der nächste macht das irgendwie, lernt die Öle kennen. Aber Sterbebegleitung, das finde ich, ist also eine sehr schöne. Kam das aus dem Bauch heraus? Kam das irgendwie, war das ein Impuls? Hattest du irgendeinen Impuls von außen, dass jemand anderes das macht? Wie bist du da drauf gekommen?
Ich habe mir eine Doku an, also in dieser Suche nach Glück irgendwie, ja, ich habe gemerkt, dass Geld, also es ist schön, da die Freiheiten zu haben, mir alles kaufen zu wollen, wobei das auch zu einem totalen Konsumüberfluss geführt hat, aber das ist ein anderes Thema. Habe ich recherchiert. Ne? Dann bin ich auf diese Doku gestoßen, Happy hieß die, und dann gab es einen Banker, der sich entschieden hat, ich glaube, nach Indien zu fahren und dort im Hospiz zu arbeiten. Und da waren auch Kinder in diesem Hospiz. Und der hatte dann geschildert, wie was für ein erfüllendes Gefühl das war, diesen Menschen Essen zu liefern und diese Dankbarkeit von den Menschen zu verspüren. Und so bin ich überhaupt auf das Thema Hospiz gekommen. Es hat mich irgendwie berührt. Diesen Mann, der meinte, boah, waren meine Anzüge, das war mir so wichtig, was für Schuhe ich hatte und welche Krawatte dazu. Und jetzt war ihm das alles scheißegal. Er hat gespürt, was ihm wirklich wichtig ist. Und das hat mich natürlich total abgeholt in dem Moment, weil ich da genau gleich war. Ich habe mir Taschen gekauft und keine Ahnung, was total wichtig war, wie ich aussah. Und das war ich so, genau, das würde ich auch gerne mal spüren, was er da beschrieben hat. Und dann hatte ich halt geguckt, dann hatte ich auch überlegt, zum ersten ins Kinderhospiz zu gehen. Und es war mir dann doch, also hier in der Nähe, wo ich wohne, ist eins. Und dann habe ich überlegt, ich glaube, es ist dann doch zu krass, wenn ich irgendwie drei Kinder habe. Und habe mich dann wurde hier gerade ein neues Erwachsenenhospiz eröffnet, auch neu stationär. Und dann habe ich die angerufen und gefragt, ob ich da, wie man da helfen kann. Und dann so kam das, ja.
Krass, finde ich toll. Und was, also, dann hast du diese Dankbarkeit gespürt. Wie ging das dann weiter? Hast du das einmal die Woche gemacht oder
Also
was hast du daraus
erstmal,
sozusagen
also
gelernt?
man macht eine Ausbildung für 10 Monate erstmal.
Ah ja.
Und dann bin ich da schon mal mit ganz anderen Menschen in Kontakt gekommen, die eben auch nach was anderem gesucht haben, halt, als irgendwie sich als das als Geld zu akkumulieren. Und das tat schon mal gut, ne, solche Gespräche zu führen und sich überhaupt mit dem Thema Tod mehr zu beschäftigen. Und danach war es dann einmal pro Woche. Habe ich den Vormittag dort verbracht und Gespräche angeboten. Genau. Während der Zeit aber hatte ich mich auch schon mit anderen Dingen beschäftigt. Wir haben auch schon gesprochen über Tony Robbins, auf den bin ich dann gestoßen. Ich habe dann weiter Dokus geguckt und recherchiert und dann hatte ich diese Doku gesehen, I'm Not Your Guru von Tony Robbins und dann, das hat mich, also am ersten Mal dachte ich so, boah, krass übertrieben. Man denkt ja im ersten Moment irgendwie, der ist irgendwie ein Sektenführer oder so, wenn da so ein Stadion gefüllt ist mit 10.000 Leuten und alle weinen und sind irgendwie suizidgefährdet. Aber es hat mich irgendwie, hat mich das bewegt. Und was der da gemacht hat und wie er der Menschen geholfen hat, da meinte ich, das würde ich auch gerne können. Das würde ich, also, und so bin ich in das ganze Thema Persönlichkeitsentwicklung eigentlich gekommen. Und es war auch das erste wirklich männliche Vorbild, was ich hatte, was aus meiner Sicht gesund war. Also im Gegensatz zu einfach nur Geld hinterherjagen oder Status hinterherjagen. Genau, so
Ja,
war
es
das.
ist, weißt du, das ist so lustig. Ich bin ja manchmal so sehr kategorisch, ja, das ist eine Frau, das ist ein Mann, aber wenn du das gerade erzählst, dann wird mir so, es wird einem so klar, wir sind halt einfach Menschen und wir sind alle miteinander verbunden, weil es ist genau das, was ich erlebt habe. Ich saß und es ist, also deine Geschichte ist so, die sind so ähnlich, weil ich dachte auch immer, wenn ich viel Geld habe, dann bin ich glücklich. Und dann hatte ich dieses ganze Geld durch Krypto, durch meine Investments und dachte so, okay, warum, ich sitze hier jetzt in diesem Fünf-Sterne-Hotel, warum bin ich jetzt nicht glücklich? Warum habe ich das Gefühl, ich werde jetzt krank? Und ich war so, ich war völlig, ich weiß nicht, ich wusste wirklich nicht, was das jetzt soll, weil das war doch eigentlich das, wonach ich immer gesucht habe, als
Genau.
Ma Tochter von einer Alleinerziehenden so. Und dann sitze ich da bei diesem Tony Robbins-Film und heule mir die Seele aus dem Leib und denke so, was ist hier los? Und das war nämlich dann auch genauso der Moment, dass ich dachte, krass, krass. Und dann auch diese Energie. Und dann ist der ja auch so, der ist so, wie nennt man das? Aber so, der hat so was Mütterliches, obwohl der so ein 2-Meter-Mann
Genau,
ist.
das
Aber
meine ich
man hat wirklich das
auch.
Gefühl,
Fürsorglich, ne? Irgendwie
bitte nimm mich in
fürsorglich.
den Arm. Ja.
Ein fürsorglicher Riese einfach,
Ja.
genau. Das hat mich auch abgeholt. Ja.
Das ist das,
Total.
deswegen macht das den auch so, ich glaube, deswegen ist der so ein Weltstar, weil der so, und jedes Mal, wenn der dann auch über seine eigene Geschichte gesprochen hatte, ich dachte immer so, oh Gott, das ist alles so. Also, aber es ist irgendwie, und genau wie du auch sagst, man denkt im ersten Moment, weil das ist ja unser Quatschi, der uns erzählt, zurück in die Komfortzone, stell das mal alles in Frage, das kann ja alles nicht sein, das ist ja erstmal eine Sekte. Und dass dann auch noch dieser Film I'm Not Your Guru heißt, setzt dem irgendwie noch so die Krone auf. Es ist wirklich super spannend, ja.
Ja,
Okay,
genau.
und dann hast du das gemacht, hast da wie ich bist da rumgehüpft. Also wir haben vorhin oder letztes Mal festgestellt, dass wir das gleichzeitig, also wir sind gleichzeitig gehüpft. Ich hier in meinem Haus, du in deinem mit
Keller bei mir, ja.
also oder Keller mit, ich weiß nicht, wie viele Menschen waren das? 30.000 Menschen oder noch mehr? Es war insane.
Irgendwie so war es, ja,
Ja.
man, total. Es war ja auch
Ja,
Covid, ne?
es
Und
war
es war
noch.
auch was vor Covid, weiß ich
Nee,
gar
es war mitten in Corona. Es war
nicht.
im März
Ja.
21.
Ja, genau. Ja, genau. Deswegen kam, ja.
Und
Ja.
dann, okay, dann hast du das gemacht und das hat schon viel in dir so ausgelöst. Und was war dann?
Also das, ich habe diese Doku geguckt und bis ich mich dann zum ersten Seminar angemeldet habe, hat es wirklich gedauert, weil ich erstmal noch echt noch recherchiert habe und mir Sachen von ihm angeschaut habe und Podcasts gehört habe und voll in so ein Rabbit Hole gefallen bin von Personal Growth irgendwie, mir das alles reingezogen habe auf YouTube und so, aber bis ich mich wirklich für das Seminar dann angemeldet habe, hat es ein bisschen gedauert und das war dann aber tatsächlich. Also alles, was ich davor gemacht hatte, das war ja immer noch mit so einer Skepsis irgendwie. Und das Seminar selbst, dieses, habe ich dann gesagt, ich mache das jetzt einfach mit. Ja, ich habe mich da jetzt angemeldet und ich hüpfe da jetzt mit und ich schreie mit und ich nehme es, ich versuche da einfach, weil, was habe ich eigentlich zu verlieren? Und das war wirklich ein krasser, krasser Wendepunkt für mich, weil ich da so viele, ich habe mich zum ersten Mal mit dem Thema limitierende Glaubenssätze auseinandergesetzt und was ich alles für limitierende Glaubenssätze habe, was überhaupt mit dem Gedanken, ich muss, ich kann mein Leben so gestalten und kreieren, wie ich möchte. Ich habe es selber in der Hand, ne? Ich bin nicht Opfer von meinen Umständen oder ich bin hier, ich stecke hier fest und ich muss diesen Job Ewigkeiten weitermachen. Sondern ich kann jetzt auch noch mit 40 mein Leben umgestalten und ich kann mir das einfach aufschreiben und versuchen dann umzusetzen. Und dann bin ich halt wie, also ich habe einfach, du merkst am ersten Moment, habe ich auch gemerkt, so in Anführungsstrichen, was ich alles falsch mache in Bezug auf Gesundheit, gesundes Leben. Und mir ging es hauptsächlich eigentlich immer, und das hatte mich übrigens auch. Wollte ich noch sagen, die Energie von Tony Robbins, weil ich war so lethargisch. Ich war so einfach so erschöpft von diesen, ne, ich meine, es kennt viele gerade irgendwie aus der Corporate, ein Call nach dem anderen und Geschäftsreisen und dann abends spät und immer Kaffee, Alkohol, Süßigkeiten, schlechte Ernährung und dann halt mit drei Kindern einfach nur erschöpft. Ich hatte diese Energie von ihm gesehen, weil ich diese Energie möchte ich gerne haben. Und da habe ich halt. Genau, dann einfach geschaut, was bringt mir Energie? Dann ging es ganz viel um Ernährung und Workouts und aber natürlich auch ganz, ne, Meditation, Breathwork, all diese Dinge, mit denen ich dann zum ersten Mal in Kontakt kam. Ich habe Meditation, das habe ich alles total belächelt, ne? Und es ist halt auch als so ein Esokram, das ist nichts für mich. Und das habe ich zum ersten Mal überhaupt Kontakt damit bekommen. Und dann für mich hat sich's angefühlt, Gott, ich muss ja wirklich alles ändern. Das hat mich am Anfang sogar gestresst, weil ich habe dann Visionen kreiert für, wie möchte ich denn da, wie meine Ehe aussieht, wie möchte ich meine Finanzen handhaben, wie möchte ich meine körperliche und mentale Gesundheit mich kreieren, wie möchte ich im Job sein. Und das war erstmal natürlich eine riesen, riesen Lücke zu dem, wo ich eigentlich stand. Und das hat mich erstmal gestresst und auch überfordert, weil es so viele Dinge gab, an denen ich arbeiten musste. Und so ging das dann aber weiter, dass ich dann wirklich erstmal, ich habe mir dann einen Coach auch geholt und ich wollte auch einen Tony Robbins Coach haben, weil diese ganzen Dinge, die er gesagt, ich wollte, dass das jemand nachvollziehen kann. Ich habe mich entschieden, selber eine Coach-Ausbildung zu machen, von Tony Robbins auch. So, und habe dann einfach die Reise begonnen, ne, mit und überhaupt null linear, ne, also überhaupt nicht, dass es dann berghoch ging und dann habe ich, dann war alles okay und ich habe dann jeden Tag mich mega gesund ernährt und irgendwie mich bewegt oder so, sondern ja, es war dann für 2 Wochen und dann war ich überfordert, dann so, aber ich hatte durch das Seminar halt zum ersten Mal so mitbekommen, das ist Teil der Reise, Rückschläge gehören dazu. Und es geht nur darum, wie schnell man sich wieder fangen kann. Und das hatte ich vorher nicht. Ich hatte vorher viele, viele Veränderungen schon versucht. Aber sobald ich dann gescheitert bin an irgendwas, dann hab ich richtig, richtig schön scheiße mit mir selbst geredet. Und mir gesagt, dass ich nichts wert bin und dass ich das eh nicht packe, warum ich nicht die Disziplin habe. Und das habe ich dann, dann kommt ja so eine Negativspirale, ne? Dann willst du dich irgendwie gesund ernähren oder so und dann machst du es einen Tag nicht und dann habe ich erst jetzt erst recht. Jetzt kaufe ich mir eine Pizza und Eis und ich mache jetzt auch keinen Sport mehr, ist eh scheißegal, weil ich krieg's eh nicht hin. Das hat sich, glaube ich, das hat sich danach geändert. Ich meine, okay, ich hatte jetzt einen schlechten Tag, ist okay, und angefangen habe, besser mit mir zu reden, das ganze Thema Selbstliebe halt irgendwie auch zu recherchieren. Und es ist immer noch eine Reise, ne? Es ist halt, da waren viele, viele, viele Dinge, die festsaßen, Traumas auch im ganzen, also nach Tony Robbins habe ich mich dann halt, ne? Also zuerst war das, es war eigentlich mein Guru am Anfang und aber der hat mich halt sozusagen in die Welt der Persönlichkeitsentwicklung eingeführt und dann gibt's ganz, ganz viele andere Menschen, die ich dann kennengelernt habe. Gabor Maté finde ich
Ja,
super, Jay
der ist so
Shetty on
toll.
Purpose, ne? Also mit Traumaarbeit und so, also wo ich dann auch weiterhin diesen Content, also ganz lange einfach viel Content konsumiert habe und ich mittlerweile dann irgendwann gesagt habe, okay, jetzt ist gut mit, es reicht mir jetzt halt irgendwann, jetzt muss ich halt auch mal ins Tun kommen und umsetzen. Das fiel mir am Anfang total schwer.
Und hast du Emotional Release schon mal gemacht? Oder ist Somatic
Also ich weiß,
Alignment?
was meinst du mit, also ich habe den Begriff selber Emotional Release, was ich habe ich, kenne ich nicht, aber ich habe ich bin irgendwann zu Männerarbeit gekommen und es hat sich wie Emotional Release angefühlt, auf jeden Fall.
Also Emotional Release ist sozusagen das, was Elmar sagt, die Trauma sitzen in unseren im Körper fest, sitzen in den Faszien, in den Organen. Und da geht es bei Emotional Release halt über eine Meditation gehst du in den Körper, um die, also wenn du dir sozusagen den Körper und den Energiefluss vorstellst und eine Blockade irgendwo feststeckt, weil da eine Wunde, ein Trauma, eine Verstrickung auch aus alten Zeiten, manchmal auch aus der Ahnenreihe sozusagen feststeckt und die dann aufzulösen. Und das ist oftmals, manchmal geht es direkt nach einem Mal, aber du arbeitest sozusagen mit dem Körper. Manche Facilitator drücken richtig an die Punkte und dann release sozusagen da die Blockade, damit, das ist so krass, das ist so toll, das kann, also ich habe da selber eine Ausbildung zu gemacht und also du hast manchmal das Gefühl, ist es wie so beim Exorzismus. Ich war mit 300 Menschen in einem Saal, Männer und Frauen, und was da geschrien wurde, es war so kraftvoll, aber es ist auch wirklich etwas, wo man reinwächst. Also das macht man nicht irgendwie so, weil das kann natürlich auch zu totaler Überforderung führen, so auch im ganzen Nervensystem. Aber genau, das ist so, Peter Levine heißt er, glaube ich, oder das ist auch so einer, der hängt mit Gabor Maté zusammen und der hat das so entwickelt. Also kann ich dir sehr empfehlen. Ja, aber genau, dieses, jetzt muss ich einmal kurz zurückspringen. Okay, dann hast du das sozusagen alles konsumiert und ich finde das immer so lustig. Man braucht halt irgendwo eine Sicherheit, oder? Also dieses Lesen gibt einem irgendwie Sicherheit, um dann diesen nächsten Schritt zu tun, um ins Tun dann zu kommen, würdest du das sagen?
Ja, also definitiv. Ich glaube, ich musste das tatsächlich erstmal alles so konsumieren,
Auf kognitiver
tatsächlich.
Ebene
Ja, voll.
verstehen.
Es erstmal überhaupt verstehen. Und ich wollte, also mich hat es gleichzeitig auch gestört, weil ich gemerkt habe, wie schwierig es ist umzusetzen, weil ich es auch immer wieder vergessen habe. Und Tony Robbins sagt ja immer, Repetition is the mother of all skill. Und das hatte ich mir dann zu Herzen genommen, weil ich dann, okay, ich muss es halt irgendwie wirklich ständig mir wieder verinnerlichen, um halt irgendwann es auch umsetzen zu können, ne? Weil ich hatte dann versucht, okay, neue Gewohnheiten mir anzugewöhnen, und dann habe ich es vergessen, dann habe ich dies nicht getan und deswegen war es für mich auf jeden Fall total notwendig, wirklich das ganze Zeug erstmal zu verändern. Ich habe mir die ganzen Audiotapes gekauft und so und beim Laufen gehört und immer wieder und für mich war es notwendig, um ins Tun zu kommen. Es gibt möglicherweise auch eine Abkürzung, für die sagen, ich mache es jetzt einfach, aber ich hatte so viele falsche Annahmen, glaube ich, in mir drin, dass ich das erstmal so ein bisschen diese Gehirnwäsche brauchte, was, wo geht es denn eigentlich der richtige Weg und das erstmal wirklich verstehen musste, bevor ich wirklich auch richtig handeln konnte und es umsetzen konnte.
Ja, es ist ja auch so, ich meine, Unser System will ja auch gar nicht, dass wir uns verändern, weil das, was wir bisher gemacht haben, hat uns ja hierher gebracht. Also wir überleben. Das System ist nicht dafür zuständig, für Glück zu sorgen, sondern Glück oder Überleben, dann wählt das System
Ja.
Überleben. Und deswegen haben wir ja diese blinden Flecken. Und wir wollen nicht, also sozusagen, unser Geist will auf keinen Fall, dass wir es verstehen, dass wir irgendwie, und deswegen ist es ja auch so komplex, deswegen hast du ja auch permanent das Gefühl, es ist die Wahrheit, weil du, wenn du dir 40 Jahre lang erzählst, I'm not good enough, du glaubst es. Und dann hast du diesen Identity Loop von Thoughts equals Feelings, du denkst etwas, du fühlst dich, du handelst danach und bekommst das Ergebnis und kannst dir dann wieder sagen, naja, das war ja klar, ich bin halt kein guter Vater, keine gute Mutter, kein guter Lala, was auch immer. Und
Ja, genau.
so geht es immer weiter und du kommst da nicht raus, wenn du nicht irgendwann diesen Stock in die Speichen bekommst oder Sand ins Getriebe und denkst, ist das wirklich wahr? Kann ich zu 100%, was Byron Katie immer sagt, kann ich zu 100% sicher sein, dass das, was ich mir hier erzähle, die Wahrheit ist?
Ja.
Und ich finde das, aber es ist genau wie du sagst, man ist in so einer Resistance und denkt so, kann ich sein, ha? Und wenn man dann ja auch, und das wäre jetzt die nächste Frage, wie war dein Umfeld? War das unterstützend? War das so, weil ich habe auch ganz viel gehört, oh, jetzt bist du ja in der Sekte, bist jetzt ich hoffe, du findest aus deiner Coaching-Sekte raus. Und das war schon irgendwie zwischendurch immer heftig.
Ja, total. Also ich, meine Frau damals hat es auf jeden Fall unterstützt. Und aber auch total belächelt am Anfang, ne? Als ich dann aus dem Seminar kam und meinte, ich habe jetzt Energie und ich kriege jetzt mein Leben, schon eher halt so, ja, mach mal und wir gucken mal in 2 Wochen, weil das war das typische Muster, ne? Ich war irgendwie motiviert, ich mache jetzt irgendwas anderes, nach 2 Wochen war eh egal. Und das war also für mich auch nochmal, ich glaube, es hat mich wahnsinnig gemacht, ne? Diese Loop, die du eben beschrieben hast und so, war ich immer drin und das hat mir nicht, also da hätten mich auch keine YouTube-Videos und Audios rausgeholt. Ne? Ich brauchte wirklich auch so ein intensives Seminar, also 3, 4 Tage waren das, glaube ich, ne? Irgendwie 12 Stunden am Tag, um mich einmal wirklich da rauszuholen, aus Dinge, aus dem ganzen Kram, um wirklich zu realisieren, dass da eine Wahrheit dahinter ist, ne? Und auch eine Dringlichkeit zu verspüren, was anders zu machen und die Motivation zu haben. Und genau, die hatte ich dann und war dann so begeistert danach, dass ich natürlich zu allen meinte, ihr müsst es alle machen. Das ist das Allergeilste und es verändert mein ganzes Leben. Es ist unfassbar und auf jeden Fall haben die meisten das, also schon nach, okay und warum, aber mit einer totalen Skepsis. Ne? Und Olli, du musst mal ein bisschen aufpassen. Ja, das ist irgendwie, wird schon komisch, aber ist ja auch nachvollziehbar. Ne? Wenn du hast Leute um dich rum, die kennen dich, bei mir eher als, gut, ich arbeite viel und trinke viel und feiere dann viel und bin eher gemütlich unterwegs, weil ich mich dann halt einfach immer aufs Sofa lege, zu einem, der jetzt irgendwie sagt, ey, ich kriege jetzt mein Leben. Und es fühlt sich natürlich, glaube ich, auch für viele dann erstmal an, ach, du glaubst, du wirst jetzt irgendwie was Besseres. Und das habe ich schon eine Distanz dazu gespürt. Also ich habe so verspürt eher eine, so, wir beobachten das mal. Und es war jetzt keiner dabei, der meinte, du bist jetzt irgendwie total verrückt oder so, oder lass das mal und mich davon versucht abzubringen oder so, aber schon ja, sehr, sehr skeptisch gegenüber. Mal gucken, wohin das so führt. Und mit vielen schon auch dann irgendwann schon eine Distanz, ne? Weil es irgendwie gesagt wurde, also ich habe schon auch gespürt, ja, ich glaube, der meint jetzt erst was Besseres. Ich habe irgendwann aufgehört, Alkohol zu trinken und da hatte ich tatsächlich dann Dinge gehört, wie ich glaube, ich kann nicht mehr befreundet sein, wenn wir kein Bier zusammen mehr trinken können. Und es hat mich erstmal, da habe ich so gelacht und dann ich so, boah, es ist ja echt traurig.
Ja, wenn der Alkohol uns nur
Der
verbindet.
Alkohol hat uns verbunden. Das war wirklich eine tiefe Freundschaft. Krass, ja, aber
Wie ist
ja.
das heute? Hast du noch Kontakt mit dem?
Ich habe das, ja, ich habe mein erster Impuls sowieso in dem Moment war, ich brauche Distanz davon. Ich möchte solche Leute nicht mehr um mich haben. und habe mich distanziert und habe gesagt, ich suche meine, ich muss eine neue Herde finden für mich. Einfach Leute, die auch auf diesem Trip gerade sind, Persönlichkeitsentwicklung, die ich möchte über Vision sprechen, ich möchte über Führung sprechen, ich möchte über Investment sprechen, ich möchte darüber sprechen, wie wir unser Leben so kreieren wollen, wie wir es können, was uns erfüllt und weniger über andere Menschen zu lästern oder den Fußballverein oder so. Das war, deswegen wollte ich da erstmal so eine, ich muss da kurz raus und irgendwie mir was anderes suchen, wo ja häufig dann erstmal so eine Einsamkeit kommt, weil du bist irgendwie anders als dein Alter, als deine alte Umgebung, aber bist noch nicht wirklich da, wo viele andere vielleicht schon sind oder musst sie auch erstmal finden. Und das war für mich, also erstmal war ich einsam, ich habe dann irgendwann gemerkt, dass es auch unfair mir, also von mir war, das nicht anzusprechen. Ich bin dann eher so beleidigt ja irgendwie dann weggegangen und habe dann beschlossen, das allen mit den allen so zu reden, was mich vielleicht gestört hat, was mich verletzt hat, möglicherweise. Und das hat mich natürlich verletzt. Und das waren wirklich gute Gespräche, wo ich auch gemerkt habe, okay, das sind, ja, wenn man sich selbst reflektiert und in so ein reflektiertes Gespräch kommt, dann wird es, also zum Glück wurde es auch gespiegelt. Also da habe ich wieder eine gute Verbindung aufgebaut. Ja.
Ja, voll schön. Ich stelle fest bei mir selber, alle meine Freunde, ich bin immer irgendwie so dieser Pionier gewesen, ich mache was ganz anderes, alle studieren, ich mache mal was anderes. Und damit habe ich natürlich ganz lange gestruggelt. Aber das, was ich irgendwie interessant finde, wenn du selber das irgendwann lebst, wenn du es nicht mehr den anderen so missionarisch, weil so war ich nämlich auch, missionarisch mitgeben willst, das ist der heiße Scheiß.
Ja.
Sondern wenn du es verkörperst, wenn du Meditation, Journaling, Breathwork, Coaching, wenn du das einfach lebst und Fragen stellst, aber in Liebe bist, auch in dieser Verbundenheit mit dir selber, dann kommt halt, dann fangen die Leute an, neugierig zu werden, weil sie
Ja.
merken, sie ist ja voll bei sich und sie ist glücklich, sie wirkt irgendwie anders als vorher. Und ich glaube, das ist bei mir auf jeden Fall immer der Moment gewesen, wo die Leute dann wieder zurückkommen und sagen, was machst du da eigentlich?
Stimmt, ja, weil dann ist die Skepsis, ne, ich glaube, der erste Impuls ist dann immer, ja, mal gucken, ob das eigentlich funktioniert. Und irgendwann, wenn man da so zu sich gefunden hat und es auch lebt, wie du sagst, dann merkt man halt, okay, es scheint doch zu funktionieren. Und dann, genau, entsteht, glaube ich, eine Neugier. Ja, wie geht das eigentlich? Was hast du genau gemacht, ja?
Ja, weil die anderen sind ja nicht glücklicher. Das ist ja, 99% der Menschen haben ja auch, begeben sich ja nie auf den Weg, weil sie gar nicht den Zugang dazu haben und weil sie so genauso wie du und ich, ne, dass wir gar nicht wissen, dass das nicht die Wahrheit ist, die wir uns permanent erzählen. Und deswegen ist es ja auch so toll, dass du dich da auch voll auf den Weg machst und da rausgehst und sagst, du kannst es anders leben.
Ja, es braucht irgendwie ein, es braucht, also ich glaube schon einfach einen Schmerzpunkt, ne, den ich bei mir auch einfach hatte. Ne? Ich glaube, ich bin jetzt aber auch nicht so, dass ich meine, dass jeder irgendwie so ein Coaching machen muss. Ich glaube, es sind viele, die vielleicht so einen Schmerz nicht verspüren. Und das finde ich auch, es ist ja total in Ordnung, ne? Dass man da halt irgendwie, ich muss nicht ständig an mir arbeiten oder irgendwas verbessern. Ist ja auch eine total schöne und also total wichtige Eigenschaft, sich damit zufrieden zu sein, mit dem, was man hat, und auch immer drauf zu gucken, was man schon in seinem Leben hat, anstelle immer drauf zu gucken, was einem fehlt. Und das war für mich auch auch auf der Reise die Schwierigkeit, ne? Weil letztendlich, dann hatte ich neue Ziele und wollte alles verändern, aber letztendlich geht es dann wieder nur um Ziele zu erreichen. Ne? Und da wissen wir ja auch, dann erreichst du irgendein Ziel, dann sagst du irgendwie, keine Ahnung, ich will 5 Kilo abnehmen, dann bist du da und dann bist du auch nur 10 Minuten oder eine Woche vielleicht mal glücklich darüber. Und dann kommt das neue Ziel. Also das ist schon etwas, wo ich mich dann gefragt habe, ich muss, also das ist mir total schwer gefallen, auf dieser Reise schon zu gucken, wie bin ich denn jetzt glücklich und wie fühle ich mich jetzt erfüllt und nicht erst, wenn diese ganzen Visionen, die 10, 20 Jahre vielleicht dauern können, bis ich die erreicht, also bis ich irgendwie in die Nähe gekommen bin von dem, was ich mir vorstelle, wie schaffe ich das? Und deswegen, ja, gibt es, glaube ich, auch einfach sehr viele Menschen, die so schon in der Lage sind, einfach zu sehen, das habe ich schon, ich bin damit zufrieden. Und das ist natürlich eine total gute Gabe auch. Also ich glaube, das ist in diesem ganzen Persönlichkeitsentwicklungs Thema wird das häufig übersehen, weil da wird viel über Ziele gesprochen und was man alles verändern kann und erreichen kann. Aber eigentlich geht es ja ganz viel auch darum, ne, jetzt präsent zu sein und den Moment jetzt zu genießen und die Reise zu genießen. Und das ist also ist immer noch eine Herausforderung für mich.
Ja, also das hat halt auch viel mit Optimierungswahn zu tun. Also, dass man dann der Meinung ist, so, das ist jetzt das, worum ich mich kümmere. Und
Ja.
dann ist unser tiefes Bedürfnis Sicherheit. Und Sicherheit kannst du gesund und ungesund ausführen. Und ungesund ist halt dieses Optimierungswahn. Ich muss noch höher, weiter, schneller. Auch
Ja.
in diesem Wachstum. Und zu gucken, genau wie du sagst, mit dem, was man hat. Und trotzdem kann man immer mehr wollen, aber das Glück nicht abhängig zu machen von dem Außen. Und da sind wir nämlich wieder bei dieser Blockade, wenn dann, wenn ich das Ziel erreicht habe, wenn ich die 5 Kilo abgenommen habe, dann bin ich glücklich. Wenn ich das Geld habe, dann bin ich glücklich. Und in dem Moment, wo du zum ersten Mal feststellst, du hast ein Ziel erreicht, es ist egal, welches Ziel du erreicht hast. Du wirst nie das Glück, es wird nie reichen, es wird nie genug sein,
Ja.
wenn du nicht glaubst, dass du genug bist. Und
Genau.
so diese innere Haltung, ich bin genug und es ist egal, was ich habe. Und das fällt uns natürlich in unserer westlichen Welt, wo es viel um Status und gerade wo wir herkommen, ist Status the crazy shit. Und
Ja.
sich davon erstmal zu befreien und zu sagen, wer bin ich, das war eine meiner Fragen, wer bin ich, wenn ich nicht sage, was ich habe?
Ja.
Wer bin ich? Wer bist du, Olli? Wer bin ich, Vanessa? Und das ist, ja, ich finde, das ist so die größte Herausforderung in unserem Leben, sich von dieses Attached zu sein von Dingen, sich davon zu befreien. Und trotzdem müssen wir alle nicht auf der einsamen Insel leben, also, sondern wir können in dieser
Ja,
Gesellschaft.
absolut. Also für mich auch war es immer der Konflikt auch zwischen diesen beiden Welten, da eine Balance zu finden. Also weil letztendlich weiterzukommen, zu wachsen, bringt auch Erfüllung und Glück. Na, wie du sagst, es kann halt, wenn es ins Extreme geht, dann stresst es dich einfach auch wieder nur. Ne? Insofern, ich habe mich immer gefragt, geht das denn? Ne? Kann ich irgendwie meinen Zielen nacheifern und gleichzeitig aber mehr in die Erfüllung kommen und Dankbarkeit spüren? Oder muss ich einfach nur für alles das, was ich habe, jetzt dankbar sein und nicht irgendwelchen Zielen nacheifern? Weil es geht ja nur darum, dankbar zu sein für das, was man hat. Und das ist etwas, was ich realisiere, dass schon beides geht. Ne? Und das ist mir, also mir persönlich auch am meisten Erfüllung bringt. Oder ne, dass ich, okay, ich möchte Ziele haben, ich möchte an Visionen arbeiten, aber gleichzeitig einfach darauf gucken, was ich schon habe und auch das Feiern, wie weit ich schon gekommen bin oder jeden kleinen Fortschritt auch feiern und einfach dankbar dafür zu sein, was man hat. Das fühlt sich gut an. Ne? Es ist halt irgendwie, das ist ein gutes Gleichgewicht. Das gelingt mir mal mehr, mal weniger, aber grundsätzlich ist das, wo ich gerne hin möchte, ja.
Es ist ja auch dieses Gleichgewicht zwischen männlicher Energie und weiblicher. Darüber hatten wir ja einmal kurz gesprochen. Und das Männliche ist halt dieses Machen, 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 zielorientiert zu sein, diese Tatkraft, überhaupt diese Kraft zu haben. Aber das Weibliche ist halt dieses Intuitive, das Empfangen, das Loslassen. Das heißt auch mal zu sein, kreativ zu sein und sich dem Moment hinzugeben. Und wenn du da die Balance hast, dann bekommst du es ja auch viel besser hin, bei dir zu sein, in dich reinzuspüren und dann aber im nächsten Moment wieder voller Tatenkraft zu sein. Und wir haben ja beides, alle haben beides in sich. Und manchmal haben die Frauen irgendwie besonders viel männliche Energie, weil sie es vielleicht auch von zu Hause kannten oder weil sie es irgendwie übermäßig leben mussten, vielleicht auch in einer Beziehung, wo der Mann dann die Männlichkeit nicht so stark hat, dann muss die Frau irgendwie mehr, ist sie der Meinung, und dann übernimmt sie da eine Rolle, genauso umgekehrt. Und da irgendwie für sich zu erkennen, okay, wir haben beides in uns und wir dürfen mal loslassen und dann wieder Vollgas geben, aber wir brauchen immer diese Pausen, weil wenn wir nur in dem einen sind, kommen wir entweder gar nicht zum Ziel, weil Frauen haben dann oder diese weibliche Energie ist dann dieses Prozessorientierte. Und wenn du aber nur im Machen, Machen, Machen bist, dann laugst du halt aus, so wie du gesagt hast, dass du halt irgendwann nur noch erschöpft auf dem Sofa liegst. Und da dann in diese weibliche Energie zu kommen und zu sagen, so, ich verlieb mich in den Weg. Und das ist ja irgendwie immer so, Verlieb dich in den Weg. Am Ende geht es nicht darum, den Gipfel zu erreichen, sondern es geht darum, dass du jeden kleinen Schritt machst und
Ja.
dich daran erfreust, dass das ist halt das Leben. Der Weg ist das Leben, nicht das Ziel.
Ja, 100%. Ja, also ich sehe es, ich sehe es genauso. Und ich habe tatsächlich mit weiblicher und männlicher Energie hatte ich eine ganz coole Unterhaltung mit einer Freundin, die meinte, warum ist es eigentlich männliche und weibliche Energie? Und wie du sagst, wir tragen alle alles in uns. Und ich glaube, ich meine, tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob das wirklich mit maskulin und feminin zu tun hat. Grundsätzlich glaube ich, brauchen wir alle beides, ne? Es ist, und wenn du von eher, sagen wir mal, viele assoziieren, dann das Machen oder Entscheidungsfreudigkeit und Risikofreudigkeit und Klarheit irgendwie mit einer maskulinen Energie und Fürsorge und Empathie mit einer femininen Energie. Aber ich persönlich würde es gar nicht so bezeichnen. Es gibt, glaube ich, keine Eindrücke. Das ist für mich jetzt irgendwie Yin und Yang oder so, aber zumindest geht es einfach darum, diese Eigenschaften halt irgendwie zu versuchen, in eine Balance zu bringen. Und das ist, glaube ich, eine große Herausforderung. Gerade, ich habe gesagt, ich habe mich zum ersten Mal so mit Männerarbeit auseinandergesetzt, gerade für viele Männer eine Schwierigkeit, ne? Also entweder ist häufig eine zu starke Tendenz zur Empathie, Fürsorge, Verletzlichkeit oder eher die traditionellen, was auch viel als toxische Männlichkeit bezeichnet wird, einfach eine Dominanz und eine emotionale Unterdrückung, Eigenschaften, wo ich einfach nur Entscheidungen treffe und andere eher überrolle. Für mich geht es darum, da die Mitte zu finden, ne? Und in alle Eigenschaften irgendwie zu versuchen, so gut es geht zu leben.
Ja, es hilft halt Menschen, das in irgendeiner Form in Worte zu packen, damit man ein Gefühl dafür bekommt. Ich glaube, es ist so, es geht ja auch gar nicht um Mann oder Frau bei diesen Energien, sondern es geht eher darum, wir tragen es in uns und der eine lebt halt das eine zu stark und der andere das andere und einfach immer wieder in diese, ja, einzuchecken für sich selber und wenn man sich wie so zwei Pole vorstellt, dass man halt in der Mitte ist und nicht zu weit rechts oder zu weit links, weil das einfach dazu führt, dass man in irgendeiner Weise nicht erfüllt oder glücklich ist, weil es einen stresst. Ne? Wenn man nur weiblich hat, dann kommt man nicht ins Tun. Wenn man nur männlich hat, kommt man nicht zur Pause. Und das ist ja irgendwie, geht uns ja allen so. Und das ist ja dann auch ganz oft dieser Schmerzmoment, dass man ins Handeln kommt. Wenn die Frau irgendwie das Gefühl hat, oh, ich komme irgendwie beruflich nicht weiter, der Mann, der irgendwie total gestresst und am Ende ist mit Burnout. Und natürlich gibt es auch Frauen, die im Burnout
Gerne
landen
so,
und an, ja, genau.
ja.
Und als ihr, okay, dann hast du also das Coach, das Tony Robbins gemacht und dann habt ihr entschieden, ein Sabbatical zu machen, ne? Dann seid ihr für 2 Jahre, habt ihr euch von Deutschland abgewendet. Kam das auch durch diese persönliche Weiterentwicklung?
Also ich glaube, das wirklich dann zu tun und umzusetzen, das hätte ich mich vorher wahrscheinlich nicht getraut, in dem Zustand, in dem ich war. Da wäre ich, glaube ich, viel zu ängstlich gewesen, mir viel zu viel Sorgen gemacht und auch haben viele im Umfeld natürlich, was macht ihr da, ne? Und jetzt irgendwie, da hätte ich mich vielleicht auch mehr von beeinflussen lassen dann. Und es gab ja auch viele Hürden. Wir haben grundsätzlich, war der Auslöser eigentlich Corona. Und wir saßen da fest mit 3 Kindern, und es ging einfach nur als bergab bei uns zu Hause, ne? Es war irgendwie einfach alles zu viel. Wir haben dann entschieden, mal für einen Monat auf die Kanaren zu fahren, um irgendwie rauszukommen aus dem Hamburger Winter. Und dann von da halt Homeschooling gemacht für den Monat und haben irgendwie bemerkt, boah, es ist jetzt so viel, so geht's halt auch, ne? Das muss halt irgendwie nicht festsetzen, es fühlt sich gerade so gut an und hatten irgendwie das Gefühl entwickelt, ich glaube, wir hätten mal Lust, eigentlich länger zu reisen und das, was wir jetzt gerade fühlen und erleben, für länger zu machen. Und so kam die Idee, wie wäre es, wenn wir uns einfach mal eine Auszeit nehmen für ein Jahr und ich hatte, also wie gesagt, ich hatte jetzt schon an mir gearbeitet, aber ich habe gemerkt, ich brauche eine Veränderung, ne? Wirklich eine andere Veränderung, vielleicht ein anderes Leben. Ich war ja unsicher auch über das Umfeld und dann haben wir uns einfach auf die in die Arbeit gemacht. Okay, wie könnte das denn, wie können wir das jetzt umsetzen? Wir wollen es auf jeden Fall machen. Und dann gab es, ne, aber wie schaffen wir das mit der Schulpflicht der Kinder? Wie machen wir es überhaupt mit der Schule? Was machen wir mit der Wohnung? Und haben uns dann ein Jahr erstmal vorgenommen und gesagt, wieso leben wir eigentlich in Hamburg? Es gibt so viele schöne Orte auf der Welt. Vielleicht gefällt es uns irgendwo besser. Wobei ich dazu auch sagen muss, das ist immer so ein romantischer Gedanke. Ich glaube schon, dass wir auch damals im Externen nach was gesucht haben, was uns im Inneren fehlte. Ne, das war diese Reise, war eher nochmal so ein, wir haben jetzt hier so viel, wir haben jetzt schon ein Haus und ein Auto und einen riesen Garten und Trampolin und alles, was man sich so, können wir uns eigentlich alles kaufen, was wir wollen. Und trotzdem sind wir nicht glücklich, dann vielleicht hilft es ja, wenn wir hier weggehen und in irgendeinen Ort gehen, wo die Sonne scheint, dann wird alles besser. Und das war, glaube ich, eigentlich der Grund, ne? Zu gucken, vielleicht wird da irgendwo anders was besser. Dann haben wir uns ein Jahr vorgenommen und sind Kanada, sind bestimmte Länder ausgesucht, nicht um die Welt zu sehen, sondern tatsächlich eher um zu gucken, wo wollen wir leben? Oder gibt es Orte, wo wir uns vorstellen könnten zu leben? Und das hatten wir Kanada, Kalifornien angeguckt, Australien und Neuseeland. Genau, und dann hatten wir aber auch immer eine Schwierigkeit gehabt mit dem Schulsystem oder beziehungsweise nicht wir. Wir haben gemerkt, dass einige unserer Kinder einfach da wirklich Schwierigkeiten hatten mit dem Schulsystem und waren da auch immer auf einer Suche nach alternativ progressiven Schulen, die das Kind mehr im Mittelpunkt stellen und nicht nur die Bewertung mit Noten und auswendig lernen. Und hatten dann über Bekannte, glaube ich mal, die heißt Green School, ist so eine Dschungelschule ohne Wände und wo sie Bogenschießen lernen und aber auch ganz viel über Emotionen lernen und ja, das auch gesagt wird, das Kind kann erst lernen, wenn es in einem guten Zustand ist. Wenn du gestresst oder traurig bist oder so, dann kannst du noch so viele Inhalte vermitteln, das wird nichts bringen. Und das hört sich so gut an. Da gab es dann diese Schule auf Bali und deswegen hatten wir dann entschieden, komm, das gucken wir uns mal an. Und ja, haben dann halt überlegt, wäre mega. Stell dir mal vor, wir würden jetzt noch ein Jahr verlängern und dann könnten wir ein Jahr auf Bali leben. Unsere Kinder gehen da zur Schule und deswegen haben wir es dann verlängert, noch für ein Jahr. Gleichzeitig haben wir aber auch gemerkt, dass uns diese Reise auch immer noch nicht das Glück bringt und hatten dann noch was anderes gesucht, ne? Bis wir irgendwann gemerkt haben, okay, es ist. Es liegt an uns, ja, und ja, da kann man noch so viel am Strand, Strände haben, Sonne haben. Auf Bali ist es ja auch nochmal die Lebensqualität irgendwie, weil da so viel abgenommen wird und irgendwie Massagen für 6 Euro. Das kannst du alles haben, wenn du, ne, wie du sagst, wenn du nicht selber weißt, dass du gut genug bist und mit dir im Reinen bist, dann kannst du, das ist eigentlich alles egal. Ja.
Ja, und jetzt seid ihr aber wieder zurück. Und jetzt hast du schon am Anfang gesagt, oder hast du das gesagt, oder das weiß ich auch von deinem Insta, dass ihr euch getrennt habt? Ach so, genau, das hast du vorhin erzählt,
Genau.
als du da Skilaufen warst.
Ja, also das war dann eine Erkenntnis, dass wir dann gemeinsam entschieden haben, okay, wir haben wirklich eigentlich die Rahmenbedingungen, wo man keine Ausreden mehr finden kann, warum es zwischen einem nicht mehr klappen könnte. Ne? Wir haben nicht gearbeitet, die Kinder waren in einer guten Schule, alle möglichen Dinge, die so anfallen, werden in Bali einen abgenommen. Wir mussten eigentlich nur entscheiden, ob wir eine Stunde oder 2 Stunden Massage wollten jeden Tag, total absurd. Und trotzdem haben wir nicht zueinander gefunden. Und es brauchte das irgendwie, um zu realisieren, es hat irgendwie so die Wahrheit hervorgebracht, dass wir jetzt nicht mehr diesen Weg zusammengehen wollen. Und haben uns dann auf Bali getrennt und haben uns dann entschieden, um den Kindern, nachdem wir 2 Jahre rumgereist sind und Schule etc., dass wir gesagt haben, wir gehen zurück nach Hamburg, um denen Stabilität zu bringen. Weil hier sind noch Großeltern, hier ist der alte Freundeskreis. Und genau, jetzt sind wir. Ich bin ein bisschen früher gekommen, weil einer Sohn schon früher zurück wollte nach Hamburg. Meine Ex-Frau ist dann jetzt im Sommer gekommen. Genau, und zu unserer Überraschung, also auf Bali gibt es ja ohne Ende Angebot an Heilungssachen und so. Das haben wir alles mitgemacht. Und zum Glück merken wir jetzt, ne, dass zurück in Hamburg, wo wir ursprünglich gesagt haben, hey, das ist vielleicht der Grund, warum es uns nicht gut geht, und merken halt einfach, es ist halt Absoluter Quatsch. Und haben jetzt, glaube ich, beide eine ganz neue Wertschätzung und Dankbarkeit auf den Ort. Und also ich kann nur für mich sagen, ich fühle mich jetzt hier wirklich gut und glücklich.
So schön. Ja, es ist wirklich, du nimmst dich ja auch selber immer mit. Also es ist egal, wo du bist auf der Welt, du nimmst dich mit und du nimmst
Ja.
deine Themen und deine Probleme mit. Und da kann der Strand noch so schön sein. Ja, es ist so krass, wir sind fast am Ende, aber was ich unbedingt noch von dir wissen möchte, du machst ja, du hast ja vorhin schon von Männerarbeit gesprochen und du bist ja jetzt Coach. Was bietest du an, wenn jetzt hier die Männer sitzen und ich habe einige, die das jetzt auch wahrscheinlich gehört haben oder auch Frauen. Wie kann man mit dir arbeiten und was bietest du an? Du machst ein Retreat, Männer-Retreat, oder?
Genau,
Also bist
wobei
du
ich
schon
jetzt,
aktiv Coach? Das ist ja erstmal die erste Frage.
ich habe tatsächlich, also ich habe das immer nur nebenbei gemacht und auch ohne Geld dafür zu bekommen. Also ich habe mich einfach nur angeboten, und weil ich gesagt habe, also ich habe diese Ausbildung gemacht und ich würde gerne Menschen damit helfen, aber jetzt, ich möchte kein Geld damit verdienen. Ich habe immer meinen alten Job noch weiter gehabt. Ich hätte jetzt auch mit Coaching selbst, weil ich Alleinverdiener war, nicht unsere fünfköpfige Familie ernähren können. Das heißt, ich habe meinen Cash-Job nenne ich den, halt in der Corporate-Welt weitergemacht, und nebenbei jeder, der wollte, den habe ich es angeboten. Ich habe das Buch von Simon Sinek, oder ich habe mich viel mit Simon Sinek beschäftigt, Find Your Why, und habe dann auch auf Bali viele Workshops oder 1-zu-1-Sessions angeboten, um Menschen zu helfen, ihr Why zu finden, ihre Bestimmung oder Purpose. Aber habe, wie gesagt, dafür jetzt ist kein Geschäft damit aufgebaut. Ne? Bin dann selber zu, ich bin erstmal zu einem Männer-Retreat gegangen auf Bali, und bin darüber dann überhaupt erst auf Männerarbeit aufmerksam, Männerzirkel aufmerksam geworden, und habe das gemacht und habe dann gemerkt, boah, wenn ich jetzt zurück nach Deutschland gehe, das hat wirklich einen unfassbaren Einfluss auf mich gehabt. Und es war für mich auch, ich habe viele Coachings gemacht und viele auch mit Frauen und Männern zusammen. Und für mich hat es einen großen Unterschied gemacht, nur unter Männern zu sein. Es war irgendwie einfach eine andere Energie da, und es war eine andere Freiheit da. Und dann stehst du da, irgendwie habe ich diese 8 Männer da am Strand gesehen, die jetzt, es waren einfach Hünen von Männern, die da ihren Leib rausgeschrien haben am Strand und danach halt irgendwie losgelassen haben und geweint haben. Und ich so, boah, was geht hier eigentlich ab? Das ist heftig. Und für mich selber auch einfach war es ganz neue Art, halt irgendwie verletzlich sein zu können. Und das würde ich gerne nach Deutschland bringen. Und ich selber würde es nicht, das war René, der ist auch ein Deutscher, der auf Bali lebt, mit dem habe ich gesprochen, meinte, lass uns irgendwas machen, um diese Arbeit nach Deutschland zu bringen, diesen so einen Retreat anzubieten. Und da arbeite ich mit ihm zusammen und noch einen anderen, der auch in dieser Gruppe war, ein Holländer, um das hier nach Deutschland zu holen. Und das wollen wir nächstes Jahr durchführen. Da sind wir gerade in der Planung. Wir suchen eine Location. Das Programm steht eigentlich soweit, aber ich begleite das mehr und kümmere mich hier um viel Admin-Kram. René selbst ist der, der es schon seit, weiß nicht, 10 Jahren macht und durch so ein Programm durchführen würde. Und ich lerne noch von ihm.
Ja, spannend. Ja, also dann, wenn das soweit ist, dann sagst du mir bitte Bescheid, weil dann will ich das natürlich hier auch mitbewerben, dass ganz viele
Ja,
Männer
voll gerne.
ins Gefühl kommen. Also weil, ja, das ist, glaube ich, das, was am Ende die Quintessenz ist von unserem Gespräch. Irgendwann wieder den Wunsch, sich zu spüren und Gefühle zuzulassen, schreien, also Wut und Trauer, ne?
Ja, also mir ist es super schwer. Ich war an einem Punkt, wo ich habe gar nicht mehr, aber so, es hat auch wirklich etwas damit zu tun, wie ich erzogen worden bin, dass es darum ging, meine eigenen Bedürfnisse zurückzustellen. Ne? Ich habe Liebe und Akzeptanz bekommen, wenn ich ein braver Junge war, der Freude versprüht hat. Und wenn ich aber traurig, wütend war und eben meine Eltern keine Freude bereitet habe, da habe ich eher Liebe und Akzeptanz entzogen bekommen, ne? Wie so viele von uns irgendwie. Ne? Und da habe ich dann einfach gelernt, diese Gefühle zu unterdrücken. Und auch hinten anzustellen. Und habe die dann letztlich dann auch später dann einfach nur betäubt. Ne? Also sobald ich mich schlecht gefühlt hatte, dann mit Alkohol und Netflix und irgendwie Zucker, das gar nicht zugelassen. Und das ist jetzt echt mit 40 ist einfach unfassbar. Ne? Also mit 40, bin jetzt 43, dann erst zu lernen, Gefühle zu fühlen und die auch zuzulassen und sie zu akzeptieren. Das ist mir total schwer gefallen, weil ich gar nicht, ich hatte wirklich verlernt, eigentlich zu fühlen. Ne? Und das ist immer noch neu und fühlt sich komisch an, weil es auch viel mit Schwäche assoziiert wird, gerade bei Männern. Ne? Wenn ich mich irgendwie verletzt oder erschöpft oder müde oder gestresst oder traurig fühle, dass es eher was Schwaches ist, was ich nicht nach außen zeigen darf. Ja, dabei ist es so hilfreich, damit einfach sitzen zu können und es dann rauslassen zu können, um halt sich einfach ausgeglichener zu fühlen. Aber ja,
Ja, es verbindet. Also
gerade.
vor allem Menschen, die auch schon auf der Reise sind, verbindet genau das, wenn du dich verletzlich zeigst. Also weil wir brauchen keine Menschen, die ihre Gefühle unterdrücken, weil es war natürlich als Kind sicherer, diese Gefühle nicht zu haben. Und
Ja.
dann ist unser System darauf konditioniert, in diesem sicheren, weil das ein Bedürfnis von uns ist, uns sicher zu fühlen. Also fühlen wir lieber nichts, weil es sicherer ist,
Ja.
als einfach es zuzulassen und zu merken, was für eine Resonanz dann auch kommt, wenn du
Ja, voll.
in dem Rahmen bist. Und also das ist ja Gefühle, ich bin ja immer so, haut raus, haut alle Gefühle raus, weil du kannst erst dieses Glück und die Erfüllung und diese Euphorie spüren, diese wahre Freude, wenn du auch die Schattenanteile in dir anerkennst. Wenn du
Absolut.
das im Keller lässt, wirst du nie das, ne, diese volle Erfüllung, die wirst du einfach nicht spüren. Es ist einfach, du kannst nicht das eine haben ohne das andere.
Ja,
Ja.
100%.
Es war so schön, mit dir zu sprechen. Ich hätte natürlich jetzt doch noch 1,5 Stunden länger mit dir
Ja, geht mir
quönen
genauso.
können. Aber das mal
Voll gut.
wiederholen wir einfach. Vielen,
Ja,
vielen Dank.
gerne. Ja.
Danke für deine ganze Offenheit. Und ja, ich glaube, dass es sehr hilfreich ist, gerade als Mann. Weißt du, ich kann natürlich als Frau irgendwie Männer mit all dem abholen, aber wie du sagst, von einem Mann etwas zu hören oder ich von einer Frau, es ist manchmal anders. Es ist manchmal noch ein anderer Wake-up-Call in irgendeiner Form, dass man sich gesehen fühlt oder verstanden fühlt. So.
Ja,
Danke dir.
total. Danke dir, Manni. Ich finde deine Mission auch richtig gut.
Das freut mich. In diesem Sinne, ihr
Es hat
Lieben,
Spaß gemacht.
wir hören uns. Und wir werden verfolgen, was Olli weitermacht mit mit seiner Männerarbeit. Bis dann.
Danke, Manni. Alles Liebe. Bis dann.
Tschüss.
Ciao.